Krishnas, allen Devotee preisen, Krishna letztendlich preisen. Das sind großartige Möglichkeiten, dass sich Krishna in unserem Herzen manifestiert.
Ein Vers, in dem gesagt wird, was für eine unglaubliche Kraft solche Zusammenkünfte haben. Im Schloka, ich übersetze ihn gleich ins Deutsche, heißt es, Krishna ist nicht in den Vaikuntha-Planeten, den Spiritual-Planeten. Das sagt Krishna von sich sogar. Ich bin nicht in den Vaikuntha-Planeten, sagt Krishna. Ich bin nicht in den Herzen der mystischen Yogis. Ich bin dort, wo meine Bhaktas zusammenkommen und meine heiligen Namen lobpreisen. Deswegen müssen wir sehen, dass unser Geist nicht in den Kunta-Welten ist. Unser Geist sollte nicht bei dem Alltag sein. Unser Geist sollte zurückgezogen werden, von wo auch immer er gerade ist, und in das Chanten der heiligen Namen vertieft werden. Das ist ganz wichtig. Wenn wir zusammenkommen, ist das zunächst einmal nicht ein soziales Ereignis, also wo wir als Freunde und als Bekannte zusammenkommen. Das ist, einen sozialen Teil muss es auch geben, wo wir uns austauschen und über unsere menschlichen Dinge sprechen. Zunächst einmal sollte ein Satsang oder ein Bhajan-Abend ein Ereignis sein, wo wir uns ganz auf Krishna konzentrieren. Vielleicht habt ihr in Tempeln schon erlebt, obwohl da 1000 Leute um einen drum sind. In Indien kommt es manchmal vor, dass also mindestens 20 Elefanten auf dem Fuß stehen oder 20 Leute vor einem. Wenn man dieses Kunststück lernt, sich ganz auf Krishna zu fixieren, hat man das Gefühl, dass man allein mit Krishna ist. Auch wenn viele Leute um einen herum sind und das Knie des Nachbarns in der Magengrube eingesenkt ist. Das ist die Meditation, die wir haben beim Bhajan, uns auf Krishna zu fixieren, sodass Krishna in unserer Mitte erscheinen möge durch das Singen. Und wir wollen jetzt ein Hare Krishna Mantra chanten. Nandi Mukhi und ich haben die Nandi Mukhi Bhajan Band gebildet und wir haben eine
Melodie im Lager sind mit euch, die wir die 24 Stunden Kirtan in Vrindavan genommen haben. In unserem Vrindavan-Tempel jetzt eine Vorlesung in der deutschen Sprache halten. I will request my English speaking audience to please assemble. people in one part of the room. You are all already there. Dobro. Very good. Do we have a translator who is able to give a good translation? We have one right there. Good. Very nice. Thank you very much, Nityananda Priya. I wish you a good translation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Namo Bhagavate Vasudevaya. Manu, wir hören einen Computer dort Lärm machen. Vielleicht kann man den und statt einer Familienunterhaltung das kommunikative Leben des modernen Menschen gestalten. Also seid vorsichtig vor diesen, sagen wir mal, Entwicklungen, die vielleicht sogar schädlich sein könnten. Ich möchte heute ganz gerne über das Chanten des heiligen Namen Krishna sprechen, ein Lieblingsthema, und ein paar damit verbundene Themen ansprechen. Nach den vedischen Schriften gibt es nicht ein Krishna, sondern zwei Krishna. Der eine Krishna ist sehr schwer zugänglich, der andere Krishna sehr leicht. Srila Rupa Goswami beschreibt diesen Sachverhalt. Er sagt: Krishna, von all deinen Formen ist die Form des heiligen Namens am einfachsten zugänglich, am einfachsten erreichbar, am einfachsten kontaktierbar, könnten wir vielleicht sagen. Nun, also Krishna und sein heiliger Name. Die vedischen Schriften geben uns weiter eine Information, dass diese beiden Formen nur für einen Beginner im spirituellen Leben als getrennt voneinander erscheinen. In Wirklichkeit aber sind sie ein und dasselbe. Im materiellen Leben ist es so, dass der Name verschieden von der Person ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Namen von einem guten Freund in Gangotri im Himalaya sage, Prasanna oder Tamal Bihari, so habe ich nicht die Gemeinschaft mit Prasanna oder Tamal Bihari. Ich habe eben nur den Namen. Ich kann keinen direkten Austausch mit ihnen pflegen, der ihnen bekannt ist und auf den sie reagieren und eingehen würden. Aber der heilige Name Krishna auf spirituelle Weise eins mit der Persönlichkeit Gottes Krishna. Das für sich persönlich herauszufinden, ist eines der größten Herausforderungen, könnte man sagen, aber auch der schönsten Ziele im spirituellen Leben. Ich glaube, alle, die wir hierher gekommen sind, haben in uns einen Ruf gehört. Ein Ruf, in Richtung Gott zu gehen. So viel kann man, glaube ich, sagen. Sehr oft gehen wir dabei verschiedene Wege. Unterschiedliche Institutionen geben auch ihre Wege bekannt und sagen, alle mitmachen bei uns. Um dann vielleicht irgendwann die Wege aufzugeben, wenn wir das Ziel erreicht haben. Doch beim Singen oder beim heiligen Namen ist der Weg bereits das Ziel. Krishnas heiligen Namen, den wir singen und intonieren, über den wir meditieren, ist identisch mit Krishna, dem Ziel. Der spirituelle Meister von meinem spirituellen Meister, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, sagte einmal, der entscheidende Unterschied zwischen dem Krishna-Bewusstsein und
Religion oder Bußübung oder Studium der Schriften und so weiter ist, dass hier der Weg bereits das Ziel ist. Und er gab ein Beispiel hierfür an, ein Beispiel von einem Bettler, der noch niemals Gold gesehen hatte. Und mit dem Wunsch, Gold zu sehen, einen König besuchte. Der König sagte: Oh, du armer Mann, was willst du? Und der Bettler sagte: Gold sehen, ich möchte Gold sehen, König. Der König sagte daraufhin: Gut, geh die Treppe hoch, öffne am Ende die Tür und was du von da ab sehen wirst, meine königliche Schatzkammer, ist alles aus soliden Gold. So, der Bettler ging die Treppe hoch. Sie war aus einem seltsamen Material, was er noch nie zuvor gesehen hatte, und erreichte dann am Ende der Treppe die Tür zur Schatzkammer, öffnete sie und sah alles in einem leuchtenden Glanz. Es war Gold. Als er nun in die Schatzkammer hereinschaute, blickte er sich neugierig um, schaute auf die Treppe, die er benutzt hatte, um dorthin zu kommen, und stellte fest: Mensch, die besteht ja auch aus Gold. Sie ist auch Gold. Aber natürlich hatte er diese Erkenntnis erst, nachdem er die Schatzkammer geöffnet hatte und gesehen hatte. So ist es auch mit dieser Erkenntnis, von der wir jetzt gerade hören und sprechen. Dass Krishna identisch ist mit seinem heiligen Namen, das kann man meistens nur verwirklichen, wenn man schon eine gewisse Strecke auf der spirituellen Laufbahn, der spirituellen Reise zurückgelegt hat. Aber wenn jemand chantet im reinen Krishna-Bewusstsein, dann manifestiert sich Krishna auf seiner Zunge und er wird so begeistert durch diese Erfahrung, diese Gotteserfahrung, dass er allen materiellen Tätigkeiten dass er in den Rücken kehrt und wie ein Verliebter nur noch die Namen Krishnas singen kann. Hare Krishna. Yes, yes. Das ist auf einer Stufe des Krishna-Bewusstseins möglich. Für uns, die wir vielleicht noch beginnen mit dem Chanten, wird gesagt, dass ich 7 Wirkungen einstellen, wenn wir anfangen zu chanten. Ich möchte euch 3 von diesen Wirkungen sagen, weil es heißt, dass der menschliche Geist sich nicht mehr als 3 Punkte auf einmal merken kann. Wenn man mit dem Chanten der heiligen Namen beginnt, besteht die Möglichkeit, dass ein Beginner sofort spürt, wie sein Gedanken, der Spiegel seines Geistes, sehr ruhig wird. Wir werden nachher Dias sehen von dem Manasarova-See, dem höchsten Süßwassersee der Welt. Und ihr werdet sehen, einmal ist der See mit abgebildet auf den Dias, wo Wind seine Oberfläche peitscht und die Wellen unruhig sind und viel Erdreich aufgewühlt wird. Es sieht sehr schlammig aus. Das andere Mal werdet ihr den See sehen, Spiegel mit spiegelglatter Oberfläche. Wenn ihr reinschaut, werdet ihr die Steine am Boden des Sees sehen. So ist es auch mit dem materiellen Geist. Der ist aufgewühlt. Der Staub und der Schmutz geht unglaublich ab im Geiste. Das heißt, ein anderes Beispiel ist, wenn man einen Tonkuchen nimmt, der am Boden Schlamm hat und ihn richtig schüttelt, dann schleudern sich die Staubpartikel nur so rum. So ist es im materiellen Geist. Da geht es ständig ab. Also, das will ich noch haben. Was hat der gemeint? Wie meinte er das? Unruhe hier, Unruhe da und Unruhe überall. Wünsche. Nicht erfüllte Wünsche. Nicht zu erfüllende Wünsche, die uns plagen und in uns den Geist aufwühlen. So, das Chanten des heiligen Namens, wie gesagt, glättet den Geist, macht den Spiegel des Geistes sauber, sodass wir tief in uns drin uns selber erkennen können und auch Krishna. Die zweite Wirkung ist, dass das Leid aufhört. Ich habe in Stuttgart eine Vorlesung gegeben und da haben Leute gesagt, wir leiden nicht. Ich habe gesagt, nach den vedischen Schriften steht ihr alle im Feuer, in der Feuersbrunst der Matte und leiden. Da sagten die Leute, wo ist denn hier Feuer, Satchinandan Swami? In der Kerze ist ein bisschen Feuer, aber das macht uns keine Schwierigkeiten. Wo ist das Feuer der Matte und leiden, bitteschön? Ich kann es nicht sehen. Kannst du es mir zeigen? Und ich sagte dann, well, schon, aber du musst genau schauen. Ja, ich bin bereit. Wo ist die Feuersbrunst? Und dann sagte ich, die Feuersbrunst sind diese matten Wünsche, diese Unruhe in uns, die immer zu einer, die uns antreibt und die letztendlich in der Enttäuschung endet. Und ich sagte ein Beispiel. Ihr könnt sehen, wie sehr ihr im Feuer steht, wie sehr, daran könnt ihr es messen, wie sehr eure spirituellen Wünsche erwacht sind. Eure Wünsche nach Krishna. Und ein Beispiel, wenn ein Mensch das Feuer des Fiebers hat, dann schmeckt ihm nicht köstliche Nahrung. Einem fiebrigen Menschen kann man sagen, du, hier ist eine tolle Pizza mit Caperis drauf und Öl aus frisch gepressten Oliven. Und er sagt, nein, danke, nein, danke, wirklich nicht. Das ist schon gut, danke. Das Feuer des Fiebers raubt ihm seinen ganzen Geschmack an einer köstlichen Zubereitung. Ich nehme jetzt mal an, dass Pizza eine universal akzeptierte köstliche Zubereitung ist. Man könnte auch Sahnejoghurt sagen oder Linzer Torte und solche Spezialitäten. Wenn das Feuer des Fiebers die Geschmacksnerven verzehrt, schmeckt einem das, was köstlich ist, nicht. So ist es auch, wenn das Feuer des matteren Daseins in einem ist, dann findet man das Singen des Hare Krishna Mantras langweilig. Man findet den Besuch im Tempel als einen, sagen wir mal, unnötigen Kulturschock. Man empfindet den Umgang mit Devotees als belastend und wirklich nicht nötig, eher als etwas, was zu vermeiden ist, und so weiter. Wenn das Feuer des materiellen Lebens in einem brennt, macht man das nicht mit dem Auge sehen und man macht kein Temperaturmesser nehmen und sich unter die Achsel stellen. Aber man kann das Temperaturmesser, wie nennt sich das, Fiebermesser ins Herz stecken und sehen, wie sehr bin ich angezogen zum spirituellen Ding, wie sehr bin ich angezogen zu Krishna, wie sehr bin ich angezogen zu seinen Devotees, seinem heiligen Namen und so weiter. Und wenn wir sehen, wir haben keine Anziehung, dann wütet das Fieber, das materielle Dasein in uns. Hare Krishna. Yes, aber ich wollte über was anderes sprechen. Das materielle, wie heißt es, das Chanten des heiligen Namens beseitigt das Fieber des materiellen Daseins und schließlich als dritte Wirkung, wer chantet, kann damit rechnen, dass glücksverheißende Umstände sich einstellen. Er trifft die Devotees und er wird sehr, sagen wir mal, entwickelt Eigenschaften, wie dass er anderen verzeihen kann, dass er etwas tun kann für andere, so einen wohltätigen Geist entwickelt und so weiter. Ne? Drei Wirkungen. Der Geist wird ruhig, das Leid des materiellen Daseins hört auf und glücksverheißende Umstände im Leben treffen sich ein. Manchmal ist es seltsam, einem Chantenden, was einem Chantenden passiert. Ich habe gerade von jemandem gehört, der im Himalaya sich verlaufen hatte und wirklich verehrt war und dann anfing, als letzte Möglichkeit den Hare Krishna Mantra zu chanten. Dann ist er blind drauf losgegangen und hat plötzlich in der Eiswüste des Himalayas einen Devotee getroffen, der ihm den Ausweg gezeigt hat. Auch solche kleinen Dinge, die manchmal wichtig sind, können auftreten durch das Chanten der heiligen Namen. Mein spiritueller Meister hat von Anfang bis zum Ende seines Wirkens das Chanten der heiligen Namen
als die universale spirituelle Formel verbreitet, um Krishna-Bewusstsein oder Gottesbewusstsein zu erlangen. Als er im Jahre 66 nach New York kam, hatte er so viel Geld bei sich, wie man an einem Tag in Amerika ausgibt, $7. Also das war vielleicht mal in der Vergangenheit so. Jetzt braucht man vielleicht $9,5 an einem Tag. Aber er hatte nur so viel mit. Aber in seinem Herzen trug er Krishna in Form seines heiligen Namens. Er setzte sich dann in so einen kleinen Park unter eine Eiche hin mit einer kleinen Dim-Dim-Trommel und chantete, sang den Hare Krishna Mantra. Und dann kam irgendwann der Parkwächter und dachte, auf dem Rasen dürfen nur Hunde sein. Setzen Sie sich bitte neben den Rasen auf den Asphalt. Und der Tate setzte sich dorthin, chantete weiter, bis eine große Menschenmenge um ihn versammelt war. Er klärte dann etwas über Krishna-Bewusstsein und chantete weiter. Daraus kam diese Bewegung. Als er denn 1977 seine letzten Tage auf dieser Welt kam, wie er so sagte, ich stehe am Abend meines Lebens, werde bald untergehen und durch den Tod gehen, durch die Pforte des Todes und weitergehen. Da legte er sich nieder auf sein Sterbebett, bat seine Geweihten, um ihn herum zu kommen, sagte, bitte chantet die heiligen Namen. Und dann mitten in einem sehr schönen Kirtan, sehr bewegenden Kirtan, muss man sagen, also im Lobpreisen des heiligen Namens, verließ er seinen Körper ganz selbstverständlich, um zu Krishna zu gehen. Am Anfang und am Ende stand das Singen des heiligen Namens. Das war das Wichtigste für ihn, Leute zu inspirieren, Krishna in ihrem Leben zu treffen, durch das richtige Singen des heiligen Namens. Ich kenne einen kleinen, eine nette Anekdote. Prabhupada ging mit seinen Managern, GBCs und Sannyasis, also Hare Krishna Devotees in gehobenen Positionen, auf einem Morgenspaziergang am Juhu Beach, am Strand von Juhu, spazieren. Hare Krishna. Als die Leute ihn sahen, als ein paar Kinder ihn sahen, riefen die so halb im Scherz, halb halb im Ernst so, Hare Krishna, so wie Kinder auf der Straße. Prabhupada blieb stehen, drehte sich um zu den Kindern, die Hare Krishna gechantet haben, und hatte gerade kurz gesprochen über ein Tempelprojekt, wo Millionen von Mark reinfließen sollten, drehte sich um und schaute mit großer Freude seinen Manager an und sagte, unsere Bewegung ist ein Erfolg. Die Kinder singen Hare Krishna. War für ihn wichtiger als die Konversation über große Investments, um eine spirituelle Institution zu verbreiten. Er wollte, dass Leute chanten, weil er wusste, dass in dem heiligen Namen eine Begegnung mit Krishna stattfinden könne. Srila Prabhupada, und da möchte ich fast zum Ende kommen, hat uns immer wieder die Geschichte von Ajamil erzählt, als eine Illustration, was für eine enorme Kraft das Chanten des heiligen Namens hat. Und ich möchte euch eine ganz interessante Perspektive zu dieser Geschichte eröffnen. Ich werde sie ganz kurz erzählen, denn einige von euch kennen sie, andere kennen sie überhaupt nicht, also ich möchte alle mitnehmen, aber ich werde es nur kurz erzählen. Ajamil war ein frommer Brahmane in seiner Kindheit gewesen, hatte eine Hochzeit mit einer frommen Frau, aber eines Tages bei einem Ausflug in den Wald, wo er Feuerholz besorgte für sein Opferfeuer, sah er einen wirklich lustvollen Shudra, einen lustvollen Arbeiter, könnte man sagen, der mit großer Freude und schmatzenden Geräuschen eine Prostituierte umarmte. Und die wie man im Deutsch sagt, im Norddeutsch, ich kenne also nicht so zivilisierte Ausdrücke dafür, die trieben es miteinander. So Ajamil, der so etwas noch nie gesehen hat, solch eine ausschweifende Sinnenfreude, war hinter einem Baum und vieles regte sich an diesem Tag in seiner Brust. Als er zurückkehrte, verließ ihn dieses Bild nicht mehr und irgendwann einmal verließ er seine Frau, hielt an um die Hand der Prostituierten und konnte sie überzeugen, seine Lebensgefährtin zu werden. Der Brahmane war zu einem Prostituierten Freund geworden und in der damaligen doch sehr strikten Hindu-Gesellschaft nicht mehr beliebt. Er wurde ausgewiesen aus der Gesellschaft, er bekam keine Arbeit und wurde infolgedessen ein Raubmörder. Er brachte Pilger vorzugsweise um, indem er ihnen das Geld abnahm und damit seinen Haushalt bestritt, die Unkosten. Am Ende seines Lebens, er war 88 Jahre alt, so sagen die Biografien, zeugte er nochmal einen Sohn. Er hatte, das war so ein Nebenprodukt seines Hauptinteresses am Leben. Und dann, als der Sohn ein Jahr alt war, spürte er es plötzlich. Krämpfe in der Herzgegend. Now, jetzt bin ich dran. Oh, noch messen. Er setzte sich hin, aber die Krämpfe wurden stärker. Das ist ja nicht so vorzumachen, ihr könnt euch das vorstellen. Lag er da ausgestreckt auf dem Sofa. Es wurde dunkel und in dem Augenblick kamen sie. Da waren die Sendboten des Todes mit schrecklich verzogenen Fratzen, die Yamadutas. Mit grunzenden Lauten legten sie ihm ein Seil um das Herz, fing ihn an, aus dem Körper zu ziehen. Stellt das mal vor, er war hilflos den ausgesetzt. In seiner Angst rief er ganz laut den Namen seines Sohns. Narayan! So hieß der Sohn. Und nochmal. Narayan! Sein Sohn guckte ihn an, aber er sah ihn nur so durch seinen Nebel hindurch. Was er aber noch sah, war, wie plötzlich in die Dunkelheit und die Verzweiflung, in dieses Ringen um sein Leben leuchtende Gestalten kamen, die Vishnu-Dutas. Und diese dunklen stoppten. Halt, sagten die Vishnu-Dutas, ihr habt kein Recht, die Seele dieses Mannes zu nehmen. Warum nicht, sagten die Yama-Dutas. All die Beschreibungen, die wir gekriegt haben, treffen auf ihn zu. Er ist sinnvoll, er ist ein Raubmörder, hat Dinge getan, die abscheulich sind. Jetzt wird er zur Hölle abgeführt und sein Karma bekommen. Nein, sagten die Vishnu-Dutas. Er hat einmal den heiligen Namen des Herrn gechantet. Narayan. Narayan heißt der Ursprung aller Lebewesen, ein Name Gottes. Ja, aber er meinte seinen Sohn, den dieser Lustmolch mit 88 Jahren, wo man ein bisschen an Zivilisation denkt, gezeugt hat. Ist egal. Er hat die Namen Gottes gechantet. Deswegen habt ihr kein Recht, ihn zu nehmen. Geht und fragt doch euren Auftraggeber, den Gott des Todes. Nun, weil die Yamadutas, diese dunklen Wesen, sahen, dass ihre Macht bzw. ihr Einfluss nicht ausreichte, die Anordnung dieser Vishnu-Dutas, der Sendboten Gottes, zu widerlegen, gingen sie zu Yamaraj und fragten ihn, fragten ihren Auftraggeber, den Gott des Todes, und er sagte, ja, es stimmt, er hat den Namen Krishnas gechantet, auch unbewusst, aber das hat eine Wirkung. Und er gab das Beispiel von der Sonne. Wenn die Sonne aufgeht, wird der Nebel verbreitet, also vertrieben. Auch wenn man nichts davon weiß, wird man Zeuge dieses Erlebnisses, wenn man morgens rausgeht. So wird auch selbst durch das unbewusste Chanten der heiligen Namen das materielle Dasein verbreitet, also vertrieben. So, Ajamil bekam daraufhin eine zweite Chance. Er wachte noch einmal zum Leben zurück. Er kam wieder ins Leben zurück, wollte ich sagen. Und konnte nie vergessen, dass er durch das Singen der heiligen Namen vor einer fürchterlichen Konfrontation mit den Ergebnissen auf seine eigenen Handlungen bewahrt worden war. Er ging dann zu einem heiligen Ort, Haridwar, da seht ihr richtig einen kleinen Tempel, der dem Ajamil gewidmet ist, setzte sich dort in Haridwar am Ufer der Ganga hin und benutzte seine noch verbleibende Zeit, die ihm gegeben war, für spirituelles Leben. Was wichtig ist, durch das Chanten des heiligen Namens bekam Ajamil vier Dinge. Erstmal die Gemeinschaft mit großen Seelen, den Sendboten Vishnus, den Vishnu-Dutas. Er bekam Unterweisungen über die Herrlichkeiten des spirituellen Lebens. Er bekam die Möglichkeit, sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Er ging nämlich nach Haridwar und wurde ein Diener Gottes. Und am Ende, so wird berichtet, bekam er das kostbarste Juwel, nur durch das Chanten, nämlich Liebe zu Krishna. Bei uns in unseren Reihen sagen wir, wir wollen Krishna nicht, wir wollen Liebe zu Krishna. Denn nur durch Liebe zu Krishna kann man Krishna bekommen. Und wer keine Liebe zu Gott entwickelt hat, kann vor ihm stehen und ihn nicht sehen. Sieht ihn einfach nicht. So, diese vier Dinge, Gemeinschaft, Unterweisungen, die Möglichkeit, sich zu beschäftigen und schließlich das Kleinod des spirituellen Lebens, reine, unverfälschte Gottesliebe oder Prema, bekam Ajamil nur durch das Chanten der heiligen Namen. Als ich diese Geschichte, ich habe diese Geschichte schon oft gehört und schon manchmal wieder erzählt. Als ich jetzt in Orissa war, bekam ich ein weiteres Insight. Ich habe einen Devotee getroffen, ein Name ist Satchinandan Prabhu, und er erzählte mir, der Satchinandan Prabhu, ein Erlebnis von seiner Grandmama, Großmutter. Seine Großmutter, so sagt er, hat zwei Tode gestorben. Und der erste Tod ist fast interessanter als der zweite, deswegen erzähle ich ihn euch. Denn sie wurde wiederbelebt vom ersten Tod. Sie hatte ihre Gornitai auf dem Altar verehrt und spürte dann plötzlich, hörte eine Stimme von den Deities, die ihm sagten, Mutter, morgen werden wir diesen Ort verlassen. Warum, sagte sie? Ja, weil du morgen sterben wirst, von 10 Uhr. Und du hast uns so gut gedient, das wird kein anderer mehr tun können nach dir. Wir werden gehen. Am nächsten Morgen ging sie zum Altar mit einem etwas beklommenen Herzen, wie ihr euch das bestimmt vorstellen konnte. Sie wusste nicht, ob sie das geträumt hatte oder es Einbildung sei. Ging sie zum Altar, machte ihren Schmuck, schmückte die Deities und tat ihre Puja. Und so ein bisschen vor 10 spürte sie plötzlich, ganz plötzlich, den Angriff des Todes auf ihr Leben. Das war, jemand, der stirbt, weiß, er wird sterben. Und das war ganz plötzlich, wo sie sich ganz elendig und leidend fühlte und dann zu einem sich gerade noch auf ihr Bett retten konnte und da dann tatsächlich starb. Ja? Zwei Ärzte kamen, ein indischer, also Naturheilkundearzt und ein ayurvedischer Kaviraj, und dann noch der englische Doktor Huch, also nicht Huch, sondern Huch, also so schreibt man das. Ich habe das gesehen, es gibt einen Ärztebericht davon. Tod durch Herzstillstand, Heart Failure. Sie wurde dann, wie es in Indien üblich ist, ein bisschen Gangeswasser im Mund, und dann wurde sie auf eine Bahre gebracht, die von den Leuten gleich aus dem Haus gebracht und zum Verbrennungsplatz getragen wurde. Die Leute waren fürchterlich traurig, und das ging alles so schnell, da waren ja keine Anzeichen, sie war gesund. der ganze Haushalt weinte und sie wurde auf die Straße gebracht, Leute verabschiedeten sich von ihr und sie wurden zum Verbrennungsort getragen. Plötzlich so auf halber Strecke die Großmama sich bewegt. Klingt jetzt also sehr dramatisch, ich weiß. Richtete sich auf der Bahre auf, die Leute, die es trugen, wurden, sagten das hoch und ließen das fast zu Boden krachen. Ein Geist? Nein, die Großmama lebte. Die Leute richteten ab und die Großmama sagte ihnen fassungslos: Ich habe da etwas erlebt. Erzähl, sagten die Leute. Und dann erzählte sie diese Geschichte, die ich euch heute am Sonntag bei Sonnenuntergang erzählen möchte. Sie sagte: Ich starb. Dann sah ich diese fürchterlichen Gestalten, die Yamadutas, die mich mit einem Seil aus dem Körper hieven wollten. Ich konnte ihnen nicht Widerstand leisten und wurde von ihnen genommen und sie sagten: wir bringen dich zu Yamaraj. Ich ging eine heiße Straße entlang, alles war heiß und stank. Plötzlich trafen wir zwei Brahmanen, also so Priester, die bezornigen Blick, diese dunklen Wesen, die Yamadutas, anblickten und sie anriefen: Ihr habt kein Recht, diese Frau zu nehmen. Ihr wisst, sie ist ein großer Geweihter Krishna. Die Yamadutas sagen: Schon gut, aber wir haben unsere Beschreibungen. Diese Frau ist sinnvoll und sie wird bestraft werden. Nein, sagten die Brahmanas, hinfort mit euch. Jagten die Yamadutas weg, die dann hoppelnd in der Ferne verschwanden. Die Großmama erzählt weiter: Ich ging dann durch diese Wüste und ich wurde durstiger und immer durstiger, bis ich zu einem Brunnen kam. Und am Brunnen war eine alte Frau mit schlohweißem Haar. Ich sagte zu der Frau: Mutter, gib mir etwas zu trinken. Ich bin an diesem Ort, den ich nicht verstehe, in einer Situation, die unheimlich ist. Bitte, labe mir einen Durst. Die Frau sagte: Kind, gut, dass du gekommen bist. Aber du bist jung und ich bin alt. Hol dir selber Wasser. Großmama erzählt weiter. Dann verschwand die Alte mit einem weinenden Gesicht, gab mir ein Tau in die Hand und ich wollte den Eimer in das Wasser senken, um dann das Eimer aus dem den Eimer aus dem Brunnen herauszuholen, das Wasser zu trinken. Aber es war immer so ein bisschen zu kurz. Der Eimer kam nicht nach unten und ich konnte kein Wasser schöpfen. Den ganzen Tag versuchte ich, meinen Durst zu löschen. Den ganzen Tag versuchte ich, Wasser zu schöpfen. Ich kam nicht an das Wasser heran. Ich band Teile von meinem Sari und band das fest an das Seil. Es war immer so viel zu kurz. Irgendwann am Abend kam die alte Frau zurück und sagte: Hast du getrunken? Und ich sagte: Nein, ich habe noch nicht getrunken. Es war immer so viel zu kurz. Da sagte die alte Frau: Komm, Kind, komm, du musst etwas lernen. Und die alte Frau brachte mich, so sagt die Großmama, vor Yamaraj. Die Persönlichkeit im Universum, die für den Tod verantwortlich ist. Und Yamaraj sagte: Setz dich nieder und höre. Du musstest ganz kurz etwas sehen, weil in deinem Charakter noch ein großer Fehler war. Selbstsucht. Du wirst wieder zum Leben zurückkommen. Wir haben dir nur gezeigt, was du falsch gemacht hast, damit du es nicht wieder tust. Folgendes. Eines Tages warst du in deiner Periode, die Frauenzeit, du warst in deiner Periode, als ein armer Mann an die Tür klopfte. Er war durstig. Er war fast am Verdursten, so durstig. Deine Diener sagten: Ein Durstiger ist an der Tür, Herrin, was sollen wir tun? Und du sagtest: Ich bin gerade in meinen Tagen. Warum kommt ihr jetzt zu mir? Schickt ihn woanders hin. Und so ging er weg, ohne seinen Durst zu laden. Das musstest du noch lernen. Du bist eine große Devotee von Krishna, aber du musstest lernen, ethisch zu handeln, richtig zu handeln. Das wollten wir dir zeigen. Jetzt geh zurück, vergess die Lektion nicht, wir wünschen dir alles Gute. Und dann wachte sie plötzlich auf der Bahre auf und lebte ein sehr gutes Leben. Satchinandan Prabhu, mein Namensvetter, der mir diese Geschichte von seiner Großmutter erzählt hatte, sagte, dass sie sehr wohltätig wurde, sehr rücksichtsvoll, sehr gütig und so weiter. Wir finden in den Schriften mehrere, ich möchte sagen, es ist eine schöne Geschichte, aber meinst du, dass es sich genauso zugetragen hat? Nun mal ehrlich. Es gibt in dem Mahabharata, dem Werk, in dem so die Bhagavad Gita kommt, ein Hinweis darauf, dass selbst spirituelle Menschen, die nicht richtig handeln, nochmal einen kurzen Einblick in diese in die höllischen Planeten nehmen. Ihr wisst, die fünf Pandavas, bevor sie zurückgehen, sahen, das reicht schon, sahen die höllischen Planeten ganz kurz und gingen dann weiter. Ich finde diese Geschichte so interessant für Menschen, die spirituelles Leben praktizieren, weil sie einen guten Punkt macht. Wir können bestimmte Gesetzmäßigkeiten nicht überspringen. Zum Beispiel gütig und verständnisvoll mit den Lebewesen umzugehen. Das ist wichtig. Wenn man das nicht tut, macht man etwas verkehrt, was man vielleicht dann auf diese Weise beigebracht bekommt. Gut, ich möchte jetzt zum Hauptpunkt und zum Schluss meiner Vorlesung kommen. Ich möchte sagen, es geht um das Chanten des Heiligen Namens als eine Möglichkeit, Krishna zu treffen. Viele von euch chanten, meditieren über den Heiligen Namen. Manche von euch überlegen sich, ob sie nicht vielleicht im nächsten Jahr damit anfangen wollen. Und andere von euch sind sehr skeptisch oder einfach von Natur aus chronisch faul, was spirituelle Übungen betrifft. Wir hören das gerne, aber sind noch in der Konsumenten- und nicht der Praxisstimmung. Ganz gleich, wo wir uns ansiedeln, ich möchte euch inspirieren heute, das Chanten ernst zu nehmen und einen Versuch zu unternehmen. Das Chanten des Heiligen Namens wirkt dann, wenn wir mit großer Aufmerksamkeit uns auf die Heiligen Namen fixieren. Wenn unser Geist dort ist, wo unsere Worte sind, dann entsteht plötzlich an diesem Punkt Krishna in unserer Wahrnehmung. Aufmerksamkeit wird gestört durch drei Dinge, so sagen die Schriften. Abgelenkt sein im Geiste, Gleichgültigkeit, und sagt, ja, spirituelles Leben. Wenn man so hört, du kannst in diesem Leben zurück in die spirituelle Welt gehen, dann sagt man, na und? So eine Gleichgültigkeit, die da ist. Oder man ist einfach faul. Wenn diese drei Dinge in unserem Geist sitzen, abgelenkt sein, Gleichgültigkeit und Faulheit, ist es schwierig, die Wirkung beim Chanten der Heiligen Namen zu verspüren und enthusiastisch zu bleiben, beziehungsweise erstmal enthusiastisch zu werden. Die Schriften sagen, wenn wir so abgelenkt sind beim Chanten, beim Meditieren, ich meine es der individuellen Meditation, gibt es ein Mittel, was wir anwenden können. Wir sollen in die Gemeinschaft gehen von Menschen, die richtig chanten. Zusammen. Ich würde mich so freuen, wenn in Deutschland so überall Chantstuben errichtet werden, wo Leute hinkommen, bevor sie ihr Leben führen, ihr materielles Leben, gehen sie in die Chantstube und chanten zusammen. Das wäre wirklich ein Erfolg mal hier, ein bisschen Fortschritt, der also wirklich auch von sich reden machen würde. Das ist natürlich ein großes Ideal und ein Traum vielleicht, den wir nicht mehr erleben werden. Aber was wir machen können ist, wir können, wenn wir so abgelenkt sind und uns nicht konzentrieren, mit Devotis zusammen chanten. Und wenn wir das nicht können, weil wir alleine zu Hause leben und die nächsten Devotis erst in 20 Kilometer kommen, dann kann man bei sich zu Hause eine Kassette anstellen von einem rein Gott geweihten, der chantet. Ich stelle immer Prabhupada Kassette an, wenn es ein bisschen abgelenkt ist. Bhaktivinod Thakur hat gesagt, wenn eine Kirtan-Party, wir gehen ja manchmal raus, ihr habt uns bestimmt schon gesehen mit unseren farbenprächtigen Dhoti-Kleidern und so, und singen auf der Straße den heiligen Namen. Bhaktivinod Thakur sagt, bei einer Gruppe, die rausgeht, sollte mindestens ein reiner Gottgeweihter sein, der so chantet, dass Krishna gegenwärtig ist. Und dann wird das die anderen auch so inspirieren. So, wenn wir zu Hause chanten, können wir einen reinen Gottgeweihten einladen mit der Kassette da. Es ist immerhin ein Teil von ihm da, seine Stimme und der heilige Name. Und das wird uns helfen, nicht mehr so abgelenkt zu sein. Bei jeder spirituellen Praxis trifft das übrigens zu. Ganz gleich, was ihr tut und was ihr macht. Wenn der Geist nicht dabei ist, ist der Nutzen nicht da. Ich habe gehört von diesem Mann, dem Pandit, der eine Vorlesung übers Ramayana gab, und jeden Tag kam eine Frau zu seiner Vorlesung und weinte und weinte. Eines Tages, als die Leute alle weggegangen waren, fragte dieser Schriftgelehrte: Du weinst, du scheinst bewegt zu sein. Sie sagte: Ja, ich bin bewegt. Ich bin bewegt, weil ich an meinen verstorbenen Ziegenbock denke. Dein Bart erinnert mich exakt an den Bart meines verstorbenen Ziegenbockes. So, das ist so typisch moderne Spiritualität. Man tut etwas, aber der Geist ist meilenweit davon entfernt. Das tut keine Wirkung haben. Man muss den Geist dort bringen, den Geist, der das Zentrum der Sinne ist und der eigentlich für Wahrnehmung verantwortlich ist. Das Perceiving Organ, das wahrnehmende Organ. Wir müssen das bringen in unsere Praxis, in das Chanten der heiligen Namen. Und da muss man mit der Abgelenktheit, abgelenkt sein, sich auseinandersetzen. Das heißt, man sollte dazu eine störungsfreie Situation eingehen. Ich werde euch nachher ein Dia zeigen von einem Devotee, der mitten in Tibet chantet und sich total wohlfühlt, weil keine Störungen mehr da sind. Wenn man gleichgültig ist und dieses Na-und-Syndrom hat, na und, spirituelles Leben, na und, oder vielleicht nur so die religionspolitische Dimension des spirituellen Lebens diskutiert, die Oberfläche, und gleich eigentlich nicht tief in die Praxis eintaucht, und dann heißt es, sollte man Gemeinschaft mit Devotees pflegen. Und wenn man faul ist, sollte man zu den Quellen des Enthusiasmus gehen. Zum Beispiel ein Besuch im Heiligen Dham, in Indien, an den heiligen Orten. Oder dass man tanzt und singt, wenn die Devotees singen und tanzen. Dass man vielleicht mal früh aufsteht und nicht so viel isst. Essen kann einen ganz schön runterziehen auf die körperliche Ebene. Sollte zu den verschiedenen Quellen des Enthusiasmus gehen. Dieses spirituelle Leben ist so schön und ist so wichtig, dass wir alles dran setzen sollten auf diese Reise. Und wir können begeistert sein. Krishna, das Ziel des spirituellen Lebens, so gütig, dass er zu uns gekommen ist als Weg. Nämlich das Singen des heiligen Namens. Und wenn wir diesen, oder das Chanten oder Meditieren über den heiligen Namen, und wenn wir das nur ernst nehmen, dann werden wir zu großen Ergebnissen kommen in unserem spirituellen Leben. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte von einem lieben Freund von Srila Prabhupada, meinem spirituellen Meister, Peter Burwash. Der kam zu Srila Prabhupada, als er ein junger Tennisstar war und Amerika vertrat in dem International Cup, oder wie nennt man das? Internationalen Turnier. Yes. Er wollte sich auch dem Tempelleben anschließen, aber Prabhupada sagte, nein, dein Platz ist außerhalb des Tempels, auf den Tennisfeldern. Und später habe ich noch eine andere Idee. So, da gab es ein Turnier, vor dem Peter Burwash zu Prabhupada kam in Los Angeles, und sie sprachen lange, und Prabhupada sprach zu Peter Burwash über die Prinzipien des Nichtverletzens oder der Gewaltlosigkeit. Ahimsa heißt Nichtverletzen. Nach einer Woche ging Peter Borwasch zu dem Turnier, wo er Amerika vertrat. Es war ein schwieriger Kampf. Er schlug sich da so recht und schlecht durch, aber keiner der beiden Seiten, der beiden Spieler, wurde siegreich über den anderen. Sie sammelten nur Punkte. Bis dann schließlich die Jury sagte, okay, noch 3 Minuten und was dann, wie es dann steht, das ist die endgültige Sache. Wir können das nicht ewig vorausziehen. So beim Tennis, das hat mir Braj Mohan gesagt, ist entscheidend, in welcher Position du zum Ball stehst. Also, wenn du da gibt es günstige und ungünstige Positionen anscheinend. Und viel dazwischen. So, er schlug also sich da durch auf dem Tennisfeld und er kam in eine ganz günstige Position. Und er merkte, wie er von da hämmerte und der andere kam nicht mehr mit und keuchte schon. Und dann sah er aber plötzlich, wie an diesem Platz Ameisen über das Feld krabbelten. Und er dachte, oh no, ich müsste jetzt auf die Ameisen springen und müsste dieses Prinzip des Nichtverletzens brechen. Ich würde zu einem Ameisenkiller werden. Und das saß so in seinem Bewusstsein. Prabhupada hat mir gesagt, ein reiner Gottgeweihter hat mir gesagt, das geht nicht, wenn ich auf die spirituelle Ebene kommen will. Dann mit schwerem Herzen, aber doch enthusiastisch, verließ er seine günstige Tennisposition, um nicht zum Ameisenkiller zu werden, und war auf dem Feld und verlor. Alle sagten, Peter, du hast ihn gehabt. Und dann bist du in letzter Sekunde aus der günstigen Position gegangen. Warum? Um alles in der Welt. Sag uns warum. Milliarden von Dollar sind verspielt worden. Nun, er hätte sagen müssen, da waren Ameisen. Aber das hat er sich natürlich nicht getraut, weil alle würden sagen, er sagt, um mein Knie oder irgendwas, sagte er, war verantwortlich, dass ich das war, ein leichtes Schmerz im Knie oder ich weiß nicht, was er sagte. So, Jahre später, 30 Jahre später, hat dieser Peter Borwasch zu meinem Freund Radhanath Maharaj darüber gesprochen. Er hat ihm gesagt, es war für mich eine große Niederlage, aber ich bereue es keine Sekunde. Dieser Peter Borwasch ist dann später zu einem internationalen Tenniscoach geworden und jetzt, wo er älter ist, ist er so ein Persönlichkeitstrainer, sagt man, glaube ich. Also wenn man den einlädt zu sprechen, das machen so große Firmen, so wie man eine klare Sicht hat und so weiter. 7 Schlüssel für erfolgreiches Management und solche Bücher hat er geschrieben. Wenn ihr den einlädt, müsst ihr theoretisch $10.000 für ihn bezahlen. Also ist so ein Erfolgsredner, zu Deutsch gesagt. Und er sagte so ein paar Jahre später, so 30 Jahre später, ich habe niemals bereut, dass ich an diesem Tag Prabhupada gefolgt bin und nicht auf diese Ameisen getreten bin. Ich habe das Turnier verloren, aber die entscheidende Schlacht gewonnen, nämlich an spirituellen Prinzipien festzuhalten, auch wenn es schwierig wurde im Leben. Ich möchte euch heute auch inspirieren, haltet fest an euren spirituellen Prinzipien, auch wenn ihr herausgefordert werdet. Das ist auf die lange Sicht immer erfolgreicher als nachzugeben. Heute haben wir gehört über das Chanten des Hare Krishna Mantras. Wir haben auch gehört, wie wir die Aufmerksamkeit schulen können, indem wir in ein störungsfreies Feld gehen oder zu geweihten Krishnas und indem wir die Quellen unseres Enthusiasmus besuchen. Ich möchte euch alle bitten, das ernst zu nehmen und vor allen Dingen anzuwenden in eurem spirituellen Leben, sodass ihr den wirklichen Nutzen, ja, oder wie sagt man das, den wirklichen Gewinn des Lebens entwickeln könnt, Liebe zu Krishna, durch das Singen des Hare Krishna Mantras und durch das Meditieren darüber. Da sollte man strikt sein, auch wenn man Zum Beispiel sagte ich, chante jeden Tag 8 Runden oder 16 Runden für diejenigen, die eingeweiht sind, sollten strikt daran festhalten. Wir mögen kurzzeitige Gewinne haben, wenn wir diese Stunde nicht chanten, aber wir haben langfristige spirituelle Ergebnisse, wenn wir einfach durch diese Disziplin hindurchgehen und unsere Runden chanten. Gut. Ich finde das so interessant. Ich habe es jetzt schon überall erzählt mit dem Peter Burwash, aber es liegt wahrscheinlich auch an Braj Mohans starken Einfluss, der gerade zu meiner linken Seite sitzt. Er ist auch ein Tennistrainer. Man kann da auch Tennis lernen, wie man das richtig macht mit dem Ball und allem. Hare Krishna. Und, gut. Ich möchte jetzt euch inspirieren, dass wir, ich möchte mal sehen, sind einige Fragen aus euren Kreisen zu dem, was ich gesagt habe. Man könnte natürlich jetzt noch viel über das Chanten sprechen, aber ich denke, es ist besser, da privat mit Devotees zu sprechen. Und zu sagen, ich komme von einem Tempel, einem sehr schönen Tempel, dem Chopati Beach Tempel, gerade, also bevor ich nach Deutschland kam, war ich ja in Bombay für einen ganzen Monat und dort machen sich die Devotees das zur Regel, dass sie sich wöchentlich treffen und über Chanten sprechen und helfen sich dann. Prabhupada hat einmal gesagt, 99% unseres spirituellen Fortschritts kommt durch das Chanten. 99%. Also das habe ich jedenfalls in einer Broschüre von denen gelesen, vom Chopati Beach. Und deswegen sprechen die darüber und helfen sich, wie sie besser chanten können, wie sie in dieses offene Geheimnis verwirklichen können. Der Weg ist das Ziel. Das ist ja zunächst einmal ein Mysterium, dieser Ausspruch. Das können die auch untereinander sprechen. Wie machst du das? Was sind deine Tricks? In deine Wege. Gut. Jetzt machen wir eine. Ich müsste mal kurz zu Shubhra gucken. Wären wir bereit mit der Aratik? In 2-3 Minuten. Also wir haben noch 2-3 Minuten. You will be our Pujari today. Wonderful. Please. Thank you.